Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich und wir sprechen heute über das Thema Es muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles. Herzlich willkommen dazu. Dass Frauen oder Männer ihr Leben ganz Gott weihen und dafür auf Ehe und Familie verzichten, das hat eine sehr lange Tradition in der katholischen Kirche, aber auch in den orthodoxen Kirchen. Die christliche Jungfräulichkeit geht in ihrem Wesen auf Jesus Christus selbst zurück und das Leben nach dem evangelischen Rat der Ehelosigkeit, wie wir ihn nennen, ist seit den ersten Christen ununterbrochen weitergetragen worden, bis zur Entfaltung dieser zahllosen Formen, die wir heute kennen. Wie aber sieht es mit denen aus, die das Leben ohne Ehepartner und ohne eigene Kinder nicht freiwillig gewählt haben, sondern die ungefragt damit konfrontiert worden sind? Die vielleicht nie den Mann oder die Frau ihres Lebens gefunden haben oder deren Ehe gescheitert ist und die nun allein geblieben sind. Man nennt diese Gruppe allgemein Singles und gerade in christlichen Kreisen fallen sie oft durch alle Raster. Um Lebensperspektiven für Singles geht es also jetzt in dieser Lebenshilfesendung und als unseren Gast begrüße ich Astrid Eichler. Sie ist evangelische Theologin, Gründerin des Netzwerkes Es muss was anderes geben, uns zugeschaltet aus Döberitz. Das liegt in der Nähe von Berlin, nicht wahr?
Ja, genau. Grüß Sie, einfach sagen, bei Berlin.
Bei Berlin. Grüß Sie, Frau Eichler.
Ja, hallo.
Sie sprechen als Selbstbetroffene hier in der Sendung. Sie leben allein. Sie sind lange Pastorin gewesen, lange auch schon in der Gefängnisseelsorge aktiv. Ist das bei Ihnen eine freiwillige Entscheidung gewesen, dieses Alleinbleiben, Single sein?
Das ist tatsächlich bei mir eine etwas längere Geschichte, aber und es gibt da bei mir verschiedene Phasen, sehr wohl mal den Blick darauf, dass es das ja im Reich Gottes gibt und da eine Lebensmöglichkeit ist, aber ich habe dann viele Jahre das gar nicht als schön und selbstgewählt empfunden und erlebt, bis ich dann wieder über eine Kurve zu einem tiefen Frieden und einem Ja dazu gekommen bin.
Das heißt, das war so ein Weg. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt, Es muss was anderes geben.
Ja.
Und es gibt dann noch ein zweites später, dann, dass die Weiterentwicklung davon ist.
Mhm.
Sie haben sich darin entschieden, auch so ihr Ringen eben um ihren Weg öffentlich auch mal darzulegen, für andere lesbar. Das ist ja teilweise sehr persönlich, auch mutig, das so auszusetzen. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
Ich bin gefragt worden vor Jahren von dem Verlag, wo das Buch erschienen ist, ob ich ein Buch für christliche Singles schreiben könnte. Und ich habe eben schon so eine Geschichte mit diesem Thema, habe mich mit diesem Thema immer ja sehr existenziell auch auseinandergesetzt. Einerseits schon auch theologisch, aber andererseits sehr existenziell. Ich war Pfarrerin in ländlichen Gemeinden und habe da Jahre tiefste Einsamkeit erlebt. Und als dann die Anfrage kam, so ein Buch zu schreiben, wusste ich, dass ich genug Stoff habe. Und ja, es war bewusst ein sehr persönliches Buch und ich konnte erleben, und das ist für mich einfach auch ein Geschenk, dass viele Menschen sich darin wiederfinden und von daher schon spüren, ich bin nicht allein mit meinen Erfahrungen. Und schon das ist eine Hilfe.
Wenn man so in das Buch reinschaut, ich nehme da mal, greif mal eine Szene heraus, da beschreiben Sie so Ihre Gefühle mit noch nicht ganz 30. Sie sind von lauter jungen Ehepaaren rundherum umgeben, die Ihnen nichts mehr und herzlicher wünschen, als dass Sie endlich den Mann fürs Leben finden. Wie ging es Ihnen damals?
Nicht gut. Wobei es waren nicht nur junge Ehepaare, das waren auch durchaus etwas, also 10, 15 Jahre älter als ich. Und das war eben der Unterschied zu meiner früheren Lebenssituation, wo ich ausschließlich mit Leuten zusammen war, die genauso wie ich unverheiratet waren. Ich war früher Krankenschwester und da war das irgendwie so selbstverständlich und wir waren eine tolle Truppe, wir haben viel gemeinsam erlebt. Und plötzlich war ich umgeben in der Gemeinde und auch rundherum von lauter Menschen, die verheiratet waren. Und das war für mich schon eine große Spannung, weil was ist, wenn sich an meiner Situation nichts ändert? Und für mich war es damals unvorstellbar, allein zu bleiben.
Das war genau die Phase, in der Sie da auch vielleicht Ihren empfindlichen Punkt hatten. Ich habe mir dann gedacht, es ist natürlich, wenn man so etwas erlebt im evangelischen Umfeld, noch mal was anderes als jetzt bei uns im katholischen, weil da kennt man ja die Berufung zur Ehelosigkeit nun schon lange und sehr genau, und sie ist es manchmal sogar fast für umgekehrt, dass man das Gefühl hat, wenn man verheiratet ist, ist man weniger ernst genommen. Aber zumindest war es lange so. Wie kann das denn sein, das fragt man sich natürlich als Katholik, dass in evangelischen Kreisen gerade diese sehr biblische Berufung zur Ehelosigkeit, ich meine, Paulus schreibt da ja auch einiges drüber, Jesus selber sagt so manches darüber, dass man das da so kaum kennt. Das ist nicht gar nicht, es gibt es ja schon auch, aber so wenig.
Ja, das hat wirklich damit zu tun, dass die Kirchengeschichte sich ja oft in Pendelbewegungen ereignet. Und nachdem es ja im Mittelalter so zu einer Schieflage gekommen war, dass die zölibatär Lebenden so, ich sag's mal ein bisschen salopp, als die eigentlich wahren Christen galten, dann kamen die Reformatoren, und da steht Luther ja ganz klar auch vorne an, der den Zölibat verlassen hat, der sein Kloster verlassen hat und der entdeckt hat. Und das war damals ja auch wichtig, das zu entdecken. Die Ehe ist ein geistlicher Stand und die Ehe ist Schöpfungsordnung Gottes. Ich schreibe ja in meinem Buch als Vorbemerkung, die Ehe eine geniale Idee Gottes. Und das galt es damals wieder zu entdecken. Und bei so einer Pendelbewegung, ne, wenn es so von ganz unten kommt, geht es dann ganz nach oben. Und 500 Jahre haben gereicht, um im Protestantismus doch so ein bisschen so eine andere Zweiklassengesellschaft zu gründen, wo es einfach total normal ist, Mann und Frau ist verheiratet, bekommt Kinder. Gut, das ist in der neuesten Zeit nun auch wieder angefochten, aber so an sich im klassischen Protestantismus, so diese Selbstverständlichkeit, Ehe ist Schöpfungsordnung Gottes. Und da stelle ich dann tatsächlich fest, dass in evangelischen Kreisen, wenn man nach Bibelstellen zu diesem Thema fragt, in der Regel nur 1. Mose 2 genannt wird, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb hat Gott Mann und Frau und Kinder bekommen und so als Bestimmung. Und dass da schon so die Bibelstellen im Neuen Testament, Matthäus 19, 1. Korinther 7, dass die eher unbekannt sind.
Also diejenigen, die genau eben auf die
Ja.
Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen
Ja, ja,
abzielen.
ja.
Genau, das kann man von der Geschichte her gut nachvollziehen. Es gibt ja aber auch weiterhin Bewegungen jetzt, also die auch im evangelischen Kreis eben auch die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen durchgetragen haben. Kleine
Ja,
Gruppen,
klar.
aber es gibt sie.
Es gibt sie, und es war eine blühende Zeit, wo die Diakonissenhäuser wirklich eine tragende Kraft für Kirche und Gesellschaft waren. Oder dann im vergangenen Jahrhundert die verschiedenen Wellen, wo Kommunitäten gegründet wurden. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon, dass da die großen Blütezeiten weitgehend vorbei sind. Und das ist eben die Frage, und da sind das für mich dann Schnittflächen von verschiedenen Themen. Weil mir ist immer wieder wichtig, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt auch für Singles. Und aus welchem Grund auch immer ein Mensch allein ist, und ob schon immer oder ob dann durch Tod des Partners oder durch Trennung und Scheidung, das eine bleibt bestehen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das ist für mich und für uns einfach ein brennendes Anliegen.
Das heißt, das ist so eine Spannung zwischen dem Single, dem Ausgesondertsein irgendwie, ob freiwillig oder unfreiwillig, und auf der anderen Seite, aber man soll eben nicht Single bleiben.
Genau, und da sehe ich ein großes kulturelles Problem, was für viele Singles sich dann sehr existenziell, sehr persönlich niederschlägt, dass es in unserer Kultur weiterhin so ist, man ist entweder verheiratet oder man ist allein und dann auch real allein. Und das hat weitgehende und oft auch tiefgehende Folgen bis dahin, dass Menschen daran auch krank werden.
Wir haben als Ausgangspunkt für diese Sendung die unfreiwilligen Singles gewählt, also nicht diejenigen, die gesagt haben, ich habe das immer schon gespürt, eigentlich, dass Gott mich dazu beruft. Das ist ein eigenes Thema. Wir gucken jetzt aber besonders auf diejenigen, die vielleicht mit ganzem Herzen gesucht haben, sozusagen nach der passenden, besseren Hälfte und nicht fündig geworden sind. Sind ja oft Frauen, oder?
Darf ich da gleich mal einhaken? Bei diesem Spruch von der besseren Hälfte.
Ja, genau, ich habe es bewusst gewählt.
Und das ist so ein Punkt, ne, wo ich gleich ja, wo es in mir gleich reagiert, weil ich sage, wir sind doch ganze Menschen. Mhm. Trotz allem, als Männer, als Frauen, wir sind ganze Menschen. Und es ist ja tatsächlich so, dass in unserem Umfeld sind ja die, die das um Gottes Willen wählen. Und ich glaube, das war immer eine kleine Schar, eine bedeutsame Schar, aber eine kleine Schar. Mhm. Aber heutzutage sind die Proportionen wahrscheinlich noch weiter auseinandergehend. Und die allermeisten, die sich in diesem Lebensstand als Single, wie auch immer man das dann definiert, finden, sind es ungewollt. Und da ist es aber wichtig zu sehen, dass auch das eine ganz bunte Gruppe ist. Und es gibt, und sie begegnen mir auch immer wieder, auch Singles, die sind total glücklich und sagen, ja, wenn noch einer kommt, wenn ich noch heirate, schön, und wenn ich nicht heirate, ja, dann ist es auch gut. Also es gibt auch da Menschen, die den Schatz dieser Lebensform total entdecken und darin leben. Und es gibt die, die unter dieser Situation, unter dieser Lebenssituation absolut leiden und daran, wie ich schon sagte, auch krank werden. Aber es ist wichtig, dass man auch da sieht, nicht alle Singles, die es ungewollt sind oder wo es sich so entwickelt oder ergeben hat, sind jetzt absolut leidende Menschen. Also darauf werde ich auch immer wieder aufmerksam gemacht und es ist so, auch das ist eine bunte Gruppe. Mhm. Und dann ist es auch sehr abhängig von der Lebensphase. Und meine These ist, die schmerzlichste Phase für viele, auch da nicht für alle, aber für viele, ist zwischen Ende 20 bis Ende 30, weil zum Beispiel der Freundeskreis sich verändert und manche ihre Freunde verlieren in der Zeit. Und das ist dann sehr schmerzlich.
Wenn man dann merkt, doch, auch der andere hat geheiratet und ja, ist einfach viel weniger da, hat sich zwar immer vorgenommen, dass es nicht so sein würde, aber es passiert dann eben doch.
Ja.
Genau. Es ist ja oft, haben gerade Singles auch den Eindruck, ich gehöre gerade in der Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde, ich gehöre nirgendwo so richtig rein. Mhm. Es gibt die Kinderarbeit, es gibt die Jugendarbeit, es gibt Ehepastoral, Familienpastoral und so weiter. Mhm. Aber so eine gezielte Singlearbeit ist eigentlich selten.
Genau, das ist zum Beispiel ein wirklich großes Problem, wo ich finde, da braucht es Veränderung, weil junge Erwachsene, Familien und Senioren und alle Singles, 40 plus, sagen, ja, und ich bin nicht mehr jung, ich bin nicht erwachsen, nicht junge Erwachsene, ich bin nicht Familie, ja, wo ist mein Ort? Und dann bleibt oft nur übrig, dass sie sich voll in den Dienst in die Gemeinde stellen, dass sie ganz viel in der Gemeinde bewegen, aber letztlich sich dann auch nur durch Arbeit und Dienst und Aufgaben definieren. Und das ist nicht gut.
Das heißt, das ist die eine Risiko, dass man sich dann verheizt, sozusagen. Ja. Du hast doch keine Kinder, du hast doch abends Zeit, könntest du bitte nochmal?
Genau.
Und dann keiner da ist, der aufpasst, dass es nicht zu viel wird.
Ja.
Ist vielleicht auch, aber auch die Versuchung, dass man gerade sich dann denkt, man versucht dann die Befriedigung eben auch da rauszuholen, vielleicht auch einen Mangel zuzudecken. Ist das auch eine Gefahr?
Auf alle Fälle ist das eine Gefahr. Wenn, weil die Identität, wo ist die Quelle meiner Identität? Und das erlebe ich manchmal bei Verheirateten auch etwas erschreckend, dass vor allem auch verheiratete Frauen ihre Identität aus der Ehe und aus den Kindern ziehen. Also werden nie vergessen, mal im Frauenwochenende, wo die Frauen sich vorstellten und jede sagte, ich heiße so und so und ich habe einen lieben Mann und so viele Kinder. Und sie selber kamen wie nicht vor. Und das ist dann bei den Singles, die suchen dann eben was anderes. Und da sehe ich immer eine Gefahr, wenn wir aus anderen Menschen, aus Aufgaben und Diensten unsere Identität schöpfen und eben nicht ein ganzer Mensch sind.
Mhm. Kann es auch sein, dass man manchmal die Empfindlichkeit bei Singles etwas größer ist? Also das Gefühl, man hat sowieso schon das Gefühl, irgendwie fehlt mir noch was und nicht richtig dazu zu gehören, dass man da auch vielleicht manchmal etwas empfindlicher reagiert und dass andere, die in Paarbeziehungen leben, einfach mal schwerer verstehen?
Ja, ganz, ganz sicher. Und da werden oft auch Verletzungen gesetzt, die überhaupt nicht aus irgendeiner Absicht kommen. Und da werbe ich bei Singles immer darum und sage, also Humor ist sowieso eine geniale Gabe Gottes und Singles brauchen vielleicht ein bisschen mehr Humor, aber Humor kann auch wirklich davor schützen, ständig verletzt zu werden, wo andere gar nicht verletzen wollen, sondern ich sage immer, wenn jemand mit 20, mit 22 geheiratet hat, dann weiß er oder sie gar nicht, wie es ist, mit 35 Single zu sein. Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass die sich in meine Situation hineinversetzen können. Also da gilt es auch, barmherzig zu sein mit den Verheirateten und nicht alles auf die Goldwaage zu legen oder sich verletzen zu lassen.
Und wie steht's mit dem Gefühl, immer ständig noch auf der Suche zu sein? Also ich denke mir, du sagst auch vielleicht auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, wenn man so seine Lebensform noch nicht fest gewählt gefunden hat, dann ist ja man ja sozusagen von dem Gefährt, mit dem man durchs Leben fährt, noch nicht ganz klar definiert. Ist es das eine Auto oder ist das andere oder ist es eher der Bus oder eher der Zug? Und das heißt, man ist ja auch innerlich immer wieder doch noch so ein bisschen ständig offen, immer neu auf der Suche. Und das stiftet doch auch eine gewisse Unruhe, oder?
Ja, so ist es. Und eine Zielrichtung dieses Buchtitels, es muss was anderes geben, richtet sich genau dagegen sozusagen. Ich habe da immer das Bild vom Bahnsteig. Es muss was anderes geben, als auf dem Bahnsteig zu leben. Und dort zu stehen und zu warten, kommt er oder sie, die mich endlich glücklich machen. Und mir sind eben viele Singles begegnet, die wie auf dem Bahnsteig leben. Und das, finde ich, ist einfach, ach, das ist eine traurige Existenz, weil auf dem Bahnsteig, da zieht's, da ist es einfach absolut ungemütlich. Und da muss es doch was anderes geben. Und das ist eigentlich so die Einladung. Und dann ist ja, ja, wir lieben die Endgültigkeit, aber unser Leben ist, solange wie wir auf dieser Erde sind, eben nicht endgültig. Und dazu ermutigen, sich nicht festzulegen, auch nicht festlegen zu müssen, aber das Leben auszuschöpfen und nicht in Wartestellung zu sein, da geht so viel verloren.
Vielleicht können Sie doch nochmal von sich persönlich erzählen, wie Sie dahin gefunden haben, eben das, was Sie die Quelle der Identität nennen, irgendwie so gefunden haben, dass Sie dann darin eine Ruhe gefunden haben. Wie war das bei Ihnen?
Also das war schon eine längere Geschichte, vor allem damals in den Jahren, wo ich eben plötzlich mich in einer Lebenssituation fand, wo rundum Verheiratete waren und ich ständig mit meinem allein für alles zuständig sein, allein alles schaffen müssen, ja, die wirklich mich auch zermürbende Frage, wo bin ich zu Hause, wo gehöre ich dazu? Das war eine sehr schmerzliche Phase und dann, das war das Gute, ich hatte immer Menschen, mit denen ich auch darüber sprechen konnte. Und irgendwann merkte ich, oh, meine eigentliche Krise ist ja gar nicht, dass ich nicht verheiratet bin, dass ich alleine bin, sondern die Krise, die da drunter liegt, ist ja eigentlich die Krise, dass ich Gott nicht vertrauen kann, dass er es gut macht für mich und mit mir, dass er einen Plan hat für mein Leben und dass ich nicht zu kurz komme in meinem Leben. Und das war dann für mich schon nochmal eine andere Qualität der Krise. Ich merkte, oh, hier geht es ja noch um eine ganz andere Dimension meines Lebens, nämlich um das Vertrauen zu Gott. Traue ich ihm zu, dass er mir die Fülle des Lebens schenkt. Und Jesus ist ja gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Johannes 10, Vers 10. Und diese Fülle des Lebens hat er die auch für mich als Unverheiratete. Und dann ging ich eben um mit dieser Frage, ja, wie kann ich Gott vertrauen? Und das war ein Weg und irgendwann stellte sich in meinem Herzen eine ganz große Klarheit ein. Das war für mich recht überraschend, als es plötzlich klar war. Aber ich wusste, ja, hinter mir liegt ein langer Weg und diese Klarheit drückte sich aus, eigentlich so in zwei Sätzen. Der eine Satz war, Herr, ich höre jetzt auf, mir anzumaßen zu wissen, was das Beste für mich ist. Ich weiß es nämlich nicht, was das Beste für mich ist. Und das zweite war auch ein Gebet. Gott, so groß wie jetzt mein Schmerz ist, so stark soll die Liebe zwischen dir und mir werden. Diese Sätze habe ich eines Tages so wie aus dem Himmel sozusagen in meinem Herzen wiedergefunden. Und das war der Anfang dafür, dass wirklich Frieden wurde. Und dass ich gesagt habe, okay Gott, ich will dir vertrauen, du weißt, was gut ist für mich. Du weißt, was das Beste ist. Und du wirst mir die Fülle des Lebens nicht vorenthalten. Und damit konnte ich dann gut weitergehen.
Das heißt, das war so der erste Schritt, das Vertrauen wieder ganz in Gott zu setzen, dass er für sie nicht etwas vorhatte, was ein Mangel ist, sondern dass eigentlich unbedingt die Fülle sein musste, weil es einfach sein Weg mit ihnen war.
Ja.
So der erste Schritt. Ich denke, wir können gleich nochmal etwas ausführlicher darüber sprechen, was wirklich eine Hilfe sein kann, wenn man als Single lebt. Das ist so der erste Schritt, den können wir vielleicht sich einfach mal setzen lassen. Wir hören dazu ein Lied und das ist geschrieben von Susanne Frankholz. Ein Single muss nicht einsam sein. Vielleicht können Sie dazu noch kurz etwas sagen, Frau Eichler.
Ja, zu dem Lied. Oder
genau.
Zu Susanne Frankholz, eine Frau
beiden,
aus dem Netzwerk.
Beiden.
Die eigentlich Ingenieurin ist, aber schon immer mit der Musik sehr eng verbunden war und selber eben diese Lieder schreibt und singt. Und sie greift Themen aus dem Leben auf und eben auch Themen aus dem Single-Leben. Sie selbst ist Single. Und das ist eben ja so eine tiefe Wahrheit. Ein Single muss nicht einsam sein. Und das ist so eine gute Botschaft, die sie Singles zusingt. Und ja, ich mag dieses Lied sehr.
Und das hören wir jetzt. Es muss etwas anderes geben, Lebensperspektiven für Singles. Das ist unser Thema in der Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir haben gerade ein Lied von Susanne Frankholz gehört. Ein Single muss nicht einsam sein. Sie ist mit in dem Netzwerk. Es muss etwas anderes geben, das gegründet wurde von Astrid Eichler. Sie ist evangelische Theologin und Seelsorgerin und sie hat dieses Netzwerk gegründet, damit andere Singles einen Raum für Gemeinschaft finden. Sie selber lebt auch als Single, ist überzeugt und auch von der Berufung her alleine genau geblieben, hat aber eben ein offenes Herz für all diejenigen, die vielleicht nicht so freiwillig alleine sind, so wie sie es eine Zeit lang auch erlebt hat. Frau Eichler hat uns einiges schon erzählt aus ihrem persönlichen Leben. Und Frau Eichler, jetzt gerade in dem Lied kam so ein Satz vor, er fing es gerade mit an, ich bin mal wieder allein in meinen eigenen vier Wänden. Ist das so eine klassische Krisensituation, in der man als Single manchmal auch denkt, das darf doch echt nicht wahr sein?
Ja. Und das ist was viele erleben und viele erleiden und wo dann meistens nur die Ehe als einziger Ausweg gesehen wird. Und Ehe als Ausweg, das halte ich auch für gefährlich, da sind schon manche dann auch in eine Falle geraten. Und das finde ich eben so wichtig. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und ein Mensch ist angelegt für Gemeinschaft. Wir brauchen andere, wir brauchen Zugehörigkeit, ein Zuhause. Und da finde ich es eben wichtig, auch als Single, ich kriege immer wieder die Frage, ja, woher weiß ich denn nun, ob ich doch noch heirate oder ob ich die Berufung habe, allein zu sein? Dann sage ich immer ganz klar, also die Berufung, allein zu sein, die gibt es, glaube ich, nicht. Und da kreativ zu werden und zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich auch, wenn ich unverheiratet bin, ich aber nicht alleine bin und nicht in Einsamkeit zugrunde gehe. Das ist uns ein großes Anliegen.
Jetzt nehmen wir mal diesen Fall, den Susanne Frankholz da gesungen hat. Mhm. Allein zu Hause, man kommt abends müde von der Arbeit, ist in den eigenen vier Wänden und dann überfällt es einen wieder so dieses Gefühl der Einsamkeit. Wie kann man da konkret sinnvoll mit umgehen oder was hat Ihnen da schon geholfen?
Also da ist es mir wichtig, immer verschiedene Ebenen zu sehen. Weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, ruf deine Freundin an und telefonier mit ihr. Das ist ein ganz praktischer Schritt. Oder sieh zu, dass du dein Leben so gestaltest, dass du auch nicht nur arbeiten, essen, schlafen. Wir sprechen da immer vom AES-Syndrom, arbeiten, essen, schlafen. Dann wird die Einsamkeit irgendwann immer heftiger und viele Singles erleben es am stärksten am Sonntagnachmittag. Weil wenn man abends müde von der Arbeit nach Hause kommt, dann kann man auch schlafen gehen. Oder viele stellen dann den Fernseher an und finden den Ausknopf nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, es kann nicht nur um praktische Tipps gehen, sondern da geht es ja zuletzt und zutiefst auch wieder um das, was in unserem Herzen sich abspielt. Und diese zwei Ebenen, die sind immer in Korrespondenz miteinander. Und das wird immer eine gewisse Spannung sein. Und für mich ist es wichtig, zum einen ist das wirklich etwas, dass ich in meinem Herzen eine Verankerung in Gott finde. Und letztlich, ob verheiratet oder unverheiratet, es wird kein anderer Mensch meine Einsamkeit stillen. Auch Verheiratete sind im letzten Tiefpunkt einsam. Und das ist mir wichtig, immer im Blick zu haben. Und dann geht es aber jetzt bei Singles auch nochmal darum, ja, welche praktischen Möglichkeiten gibt es. Und da ist ja was, wo wir versuchen, nicht nur für den Moment so Lösungen zu finden, sondern zu sagen, ja, wie kann es aussehen, dass Singles Orte der Zugehörigkeit haben? Weil das ist noch mehr, als gute Freunde zu haben, mit denen man dann abends nochmal schnell telefonieren kann, was ja absolut kostbar ist. Aber dieser Raum der Zugehörigkeit, Menschen zu haben, mit denen ich weiß, mit denen gehöre ich zusammen. Das ist so das, wo wir glauben, das braucht es. Und da wollen wir Singles helfen, diese überhaupt erstmal auf die Spur zu kommen. Und nicht zu sagen, also um nicht mehr allein zu sein, muss ich heiraten. Sondern zu sagen, dieses immer allein sein bekommt mir nicht, das ist nicht gesund. Wo sind Menschen, mit denen ich mich in dieser Situation verbinden kann, Leben teilen kann?
Das heißt, das ist genau erst einmal eine innere Zugehörigkeit zu Gott sowieso, aber von Gott empfangen auch sowieso, wenn man das dann auch manchmal nicht ganz so spürt vielleicht. Mhm. Und auf der anderen Seite aber eine konkrete Zugehörigkeit zu Menschen, zu denen ich gehöre. Wir gucken vielleicht gleich nochmal eben, welche Formen von Gemeinschaft es da leben kann und wie Sie selbst das auch eben in Ihrem Netzwerk versuchen zu leben. Mhm. Vielleicht kommen wir aber zunächst nochmal zu so einer anderen Keule, die wahrscheinlich aus der Gesellschaft kommt, und das ist das Thema Sexualität. Es kann sich ja kaum jemand vorstellen, dass man ohne Sexualität auszuleben irgendwie noch überhaupt ein ganzer Mensch sein kann.
Ja, das ist natürlich jetzt wirklich nochmal ein richtig weites Feld. Und Sie haben das eben gut, ich dachte mir, na, was kommt jetzt? Weil es wird ja oft so gesagt, na, man kann doch nicht ohne Sexualität leben. Dann sage ich, ja, das stimmt. Und Singles sind ja keine asexuellen Wesen, aber unser Begriff weitläufig von Sexualität ist ja schon sehr eng gefasst. Und Sie sagten ja dann, ohne Sexualität auszuleben oder ohne eben, ich sag's oft so, dieses, mir ist wichtig, Sexualität prägt unser Leben, bestimmt unser Leben. Ich bin als Frau oder als Mann auf dieser Welt. Und das ist für mich viel mehr und viel weiter als das, was man dann in dem Begriff, da unterscheide ich dann gerne, mit Sex bezeichnet, dass ich es eben mit einem anderen Menschen teile, diese Dimension des Lebens. Und ja, das ist etwas, was natürlich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft schon als unvorstellbar gilt, dass es ein Leben gibt ohne Sex, wobei ich immer sage, also ohne Essen und ohne Trinken kann man nicht leben. Aber der sexuelle Trieb, so stark wie er ist, ist trotzdem nicht einer, wo es um Leben und Tod geht. Und das ist schon wichtig, finde ich, sich auch bewusst zu machen. Und dann für Singles die Weite der Sexualität in den Blick zu nehmen und die körperliche Dimension des Lebens auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen und nicht zu meinen, wenn ich keinen Sex habe, gehe ich drauf.
Das heißt, das einmal einfach von einem anderen Blickwinkel aus betrachten, einfach mal schauen, was meint Sexualität überhaupt, wie umfasst sie mein ganzes Wesen eigentlich, und genau, wie kann sie auch da sein und bejaht sein, ohne sich jetzt ganz konkret eben in diesem ähnlichen Miteinander auszuleben.
Ja, und das braucht wirklich vor allem erstmal einen Blick und einen Denkwechsel, einfach auch was anderes zu denken und dem nochmal auf die Spur zu gehen, was hat Gott sich gedacht, als er den Menschen als sexuelles Wesen geschaffen hat. Und das ist ja etwas viel Schöneres und viel Kostbareres, als es in unserem landläufigen Denken zurzeit überhaupt präsent ist.
wird ja auch in der Ehe ab und zu gefordert. Klammer auf, Klammer zu.
Ja.
Ich würde jetzt gleich gerne mit Ihnen nochmal schauen, wie wir eben wie Singles auch gemeinschaftliche Lebensformen finden können. Möchte aber gerne unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, jetzt noch anzurufen und sich mit persönlichen Fragen noch an dieser Sendung zu beteiligen. Unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb, 089 517 008 008. Sollten Sie aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, müssen Sie die Vorwahl für Deutschland wählen, 0049. Und dann geht's weiter mit 89 517 008 008. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema Lebensperspektiven für Singles, dann können Sie jetzt gerne anrufen, direkt mit Frau Astrid Eichler sprechen. Sie ist Seelsorgerin, evangelische Theologin und Gründerin des Netzwerkes. Es muss was anderes geben. Genau, kommen wir jetzt mal zu diesem Netzwerk. Ganz genau, Frau Eichler, Sie haben das dann irgendwann gegründet. Welches Ziel hat dieses Netzwerk? Es muss was anderes geben.
Ja, also das mit der Gründung, das ist so eine Sache. Also das Buch war erschienen und ich hatte nicht vor, irgendwas zu gründen. Ich kann wirklich nur sagen, und es begab sich. Und das war so ein Weg, wo ich jetzt dastehe und sage, oh, was ist denn da herangewachsen? Und ich war auch von Anfang an nicht allein damit unterwegs, sondern wir hatten gleich so eine Spurgruppe nach einem Seminar, wo ich das Buch vorgestellt habe, initiiert. Und es ging wirklich ganz offen los. Ich habe gesagt, ich suche jetzt andere, die mit mir suchen, ob es was anderes gibt und wie das aussehen könnte. Und das heißt eben was anderes als ein Leben auf dem Bahnsteig, was anderes als ein Leben in Einsamkeit. Und das war wirklich, wir sind Fuß vor Fuß weitergegangen. Ja, was könnte das anderes sein? Und dann war ganz klar, es geht darum, dass wir gemeinschaftliche Lebensformen entwickeln, initiieren und Menschen dafür Hilfestellung geben. Und das ist so ein kreativer Prozess jetzt seit einigen Jahren und eben ein offenes Netzwerk, wo Menschen ja auch von dem Gewinn haben können, was inzwischen geworden und gewachsen ist. Und da gibt es jetzt so ja zarte Anfänge, wo ich aber glaube, dass die Potenzial für viel mehr in sich tragen, gemeinschaftliche Lebenszellen, zum Beispiel Singles, die zusammen ein Haus mieten und dort das leben können, was ihnen auf dem Herzen ist, Gastfreundschaft, offenes Hausleben und so. Da gab es so drei Frauen, die ein Haus gemeinsam gemietet hatten. Und dann war es aber so, dass sich in ihrem Leben Veränderung einstellte und sie dann auch wieder weiterzogen und ihre jetzige Lebensform wiederum eine andere ist. Aber gerade bei dem Thema Gemeinschaft ist es uns auch wichtig, uns mit Ehepaaren und Familien zu verbinden, die ja manchmal auch entdecken, bürgerliche Kleinfamilie ist auch nicht so das Topmodell im Reich Gottes, so sage ich es manchmal. Und ja, da entwickeln sich verschiedene Lebensformen, gemeinschaftliche Lebenszellen, die nicht unbedingt zusammen in einem Haus wohnen, aber zum Teil auch. Aber wir sagen, der Kern ist, Menschen zu finden, mit denen ich Zugehörigkeit teile. Und das kann auch über Entfernung Gestalt gewinnen.
Wir gucken gleich mal noch, welche konkreten Ausformungen es noch geben kann. Jetzt eben das eine waren eben eine vorübergehende Wohngemeinschaft, also als gemeinschaftliche Lebensform, das andere Zugehörigkeiten mit Menschen aus der näheren oder weiteren Umgebung. Ich möchte aber zunächst Herrn Nauls begrüßen. Aus Kempen ruft er uns an. Grüß Sie Gott, Herr Nauls.
Ja, schönen guten Tag zusammen, schönen guten Morgen. Ich bin jetzt auch schon seit 2007 wieder ohne Freundin und mittlerweile ist interessant, kommen so die wahren Reaktionen von meiner Familie. Nee, also Berti ging gar nicht und so, die hieß Berti, die hatte einen männlichen Namen. Jetzt kommen sie heraus, dass sie eigentlich mit dieser Frau nicht so recht einverstanden war. Also die Familie spielt da auch noch eine Rolle, ne? Die Frau oder der Partner muss dann schon auch von den anderen akzeptiert werden, ne? Und aber ich sag mal so, ich bin jetzt alleine, bin jetzt auch dieses Jahr ohne Arbeit, weil ich mich aus gesundheitlichen Gründen von der Arbeit entfernt habe. Und ich habe mir so eine Philosophie zurechtgelegt. Ich habe es mir in meinem Alleinsein gemütlich gemacht. Das heißt also, ich versuche positiv damit umzugehen, mit dem Alleinsein, mit dem Single-Sein. Und soll ich mal sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich mit Selbstmitleid weinend den Kopf auf den Tisch legt, ne? Sondern ich versuche, der Sache was Positives abzugewinnen.
Was könnte das zum Beispiel sein, Herr Nauls, das Positive?
Dass ich bei anderen den Kleinkrieg sehe, den ich selber nicht habe. Also ich sehe, dass bei anderen beobachte ich praktisch aus der Distanz, wie die sich oft in die Wolle haben, wie da der Kleinkrieg bei Partnerschaften stattfindet. Außerdem ist ja auch ein bisschen, soll ich mal sagen, will man alleine sein oder will man unbedingt nicht alleine sein? Möchte man nicht alleine sein, haben wir Christen ja ein ganz einfaches Mittel. Wir beten zum Herrn im Himmel und bitten ihn darum, dass er uns eine Partnerin an die Seite oder Partner an die Seite stellt, ne?
Ja, Herr Nauls, ich danke erstmal. Genau, das sind jetzt mal zwei Hinweise. Das eine ist so ein bisschen, höre ich raus, so ein bisschen realistische Einschätzung. Wenn es mir jetzt nicht so gut geht, das heißt jetzt nicht, eine Partnerschaft wäre unbedingt die Lösung. Die haben es auch manchmal nicht so leicht. Also das heißt, eine Ehe ist nicht, das sagte ja auch eben Frau Eichler schon, man darf sich die Ehe nicht vorstellen als die Lösung für meine Einsamkeit. Und auf der anderen Seite, was Sie sagen, ist auch ja im Letzten, das ist ja dann wieder dieser Vertrauensschritt, nicht wahr, Frau Eichler, zu sagen, wenn Gott wirklich wollte, dass ich jemanden habe, dann würde er schon jemanden für mich finden.
Genau.
Ja. Frau Eichler?
Ja, da. Also da gibt es noch einen ganz anderen Gedanken, den wir mit einbeziehen müssen. Also jedenfalls in dem Kontext, wo ich mich bewege, ist es so, dass ich rein zahlenmäßig sehe, dass es da wesentlich mehr Frauen gibt als Männer. Das ist schon, denke ich...
Die allein sind auch, ne?
Ja,
die eigentlich
genau.
Noch.
Ja, also da sage ich manchmal etwas salopp, Gott hat ein mathematisches Problem.
Da ist Herr Nauls ja sozusagen noch in der guten Position.
Ja, also, ja. Könnte man sagen. Aber es ist ja doch ein sehr vielschichtiges Problem dann, wo viele Faktoren zusammenkommen. Ne? Aber es ist schon gut, mit Realismus auch zu sagen, eine Ehe beendet nicht alle Probleme meines Lebens, sondern sie bringt auch ganz neue Probleme und Herausforderungen.
Dankeschön, Herr Nauls. Ja, haben Sie noch eine Frage vielleicht? Oder?
Ja, nee. Ich habe in meiner Jugend habe ich das versucht zu erzwingen. Also ich habe sogar bei einer Partnerschaftsvermittlung da viel Geld ausgegeben. Und dann sollte es aber nicht sein, dass ich die richtige Frau kennenlerne. Ich habe einfach nur viel Geld ausgegeben und viel ohne Spesen nichts gewesen. Also man kann es auch nicht erzwingen. Man hat das Glück, die richtige zu finden oder den richtigen. Oder es soll einfach nicht sein, ne?
Ja.
Das war's dann.
Ja, danke schön, Herr Nauls. Danke schön. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Und ja, Frau Eichler, das ist ja oft bei so, wenn man jung ist, dann versucht man noch rechts rum und links rum. Und die christlichen Partnerschaftsbörsen haben ja auch durchaus bei manchen zum Partner geführt, aber eben nicht bei allen.
Ja, genau. Und ja, das zu versuchen, also ich sage auch, wenn jemand Partnerschaft sich wünscht, dann gilt es auch zu suchen und nicht nur zu sitzen und zu warten. Aber es darf nicht zum Kampf werden.
Genau, also diese Offenheit zu sagen, es darf auch anders kommen.
Ja.
Ein Dankeschön an Herrn Nauls und ich begrüße eine Hörerin, die uns aus Baden-Württemberg anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
Ich hätte die Frage und zwar, was mit Sexualität im weiteren Sinne gemeint ist.
Okay, dann präzisieren wir das nochmal, Frau Eichler.
Danke.
Sexualität prägt ja unser ganzes Wesen. Und unsere Körperlichkeit Und das ist ja von Gott her, da bin ich zutiefst überzeugt, etwas ganz Schönes und etwas ganz Kostbares und nicht etwas, womit er manche Menschen beschenkt und andere quälen will. Und dieses, dem auf die Spur zu kommen, das ist eben, was ist es? Ich kann es Ihnen jetzt nicht in zwei Sätzen definieren, aber es ist so, dass gerade auch wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, entdecken wir bei den Mystikern zum Beispiel, dass die in ihre Frömmigkeit, in ihre Spiritualität das Körperliche völlig mit einbezogen haben. Und dass es nicht etwas ist, was ausschließlich in der Beziehung zu einem anderen Menschen stattfindet. Und ich entdecke, dass es gerade für Singles wichtig ist, ein Gleichgewicht in ihrem Leben, in Einbeziehung auch der Körperlichkeit ein Gleichgewicht zu gewinnen, und erlebe, dass Singles, gerade wenn ihr Leben sehr einseitig von Arbeit und Stress und ich habe überhaupt nichts mehr, woran ich mich freuen kann, dass dann das Momentum der Sexualität besonders an Gewicht gewinnt und der Verzicht darauf fast unerträglich wird.
Das sind also da die Punkte, wo man sagen kann, da muss man vielleicht nochmal grundsätzlich seine Lebensweise überdenken und sich fragen, ob man da vielleicht Weichen anders legen kann. Dennoch ist es so, dass manche Menschen einfach von der Anlage her so sind, auch von der hormonellen Anlage her oder Ähnlichem so, dass sie den Druck, eben das, was man so im engeren Sinne unter Sexualität versteht, doch einfach deutlicher spüren als vielleicht andere, die von Natur aus vielleicht doch einfach etwas freier davon sind. Mhm. Vielleicht gibt es auch Lebensphasen oder Alter, in denen das ein drängenderes Problem ist als in anderen.
Ja, also unbedingt, da sage ich immer gerade zwischen 30 und 40, diese Phase, wo einfach das Hormonelle jetzt von weiblichen her gesehen ja am stärksten ausgeprägt ist. Und da ist es einfach auch, da erlebe ich auch gerade im Gespräch mit jungen Frauen oft so eine Verzweiflung, weil sie denken, oh, ich werde noch verrückt. Und dann auch wahrzunehmen, es ist ein normales Empfinden. Und das auch vielleicht im Gespräch mit anderen mal mitzukriegen, nee, ich bin nicht krank, ich bin nicht unnormal. Aber sich nicht darauf zu versteigern, die Sexualität zu bekämpfen, sondern sich, ich sag's mal so, mit der Sexualität anzufreunden und zu schauen, wie kann ich sie leben, auch wenn ich sie jetzt nicht auf diese Art und Weise lebe.
Ich meine, das ist ja vielleicht das, was Sie meinen mit dem Umfassenderen. Das hängt ja, wenn man diese, vielleicht auch dieses sexuelle Drängen einbindet in das Gesamtkörperliche, dann ist es ja vielleicht bei der Frau zum Beispiel eben dieses sich schön fühlen, seinen Körper wahrnehmen dürfen, auch als etwas Positives. Mhm. Und das hängt ja auch oft mit Sinnlichkeit im Weiteren zusammen. Mhm. Draußen sein, Wind spüren, Wasser spüren und Ähnliches. Mhm. Beim Mann vielleicht eben mehr noch dieses Aktivsein, dieses Produktivsein-Wollen, dieses Körperliche, etwas Unbändige austoben können irgendwie. Gibt es da dann eben auch so andere Formen, in denen man das zum Klingen bringen kann?
Ja, und ich denke, das ist wichtig, dass jeder und jede da rauskriegt, was ihm und ihr entspricht. Aber Sexualität wird ja auch beschrieben als die Kraft der Lebendigkeit. Und da auf die Spur zu kommen, wo und wie bin ich lebendig? Wo fühle ich mich lebendig? Und das ist tatsächlich, hat ganz viel auch mit Sinnlichkeit zu tun und ist wie so eine, ja, wie so eine Forschungsreise. Und da glaube ich eben schon, dass es auch eine Frage ist, und das ist ja was auch ein bisschen leidvoll in der Theologiegeschichte ist, so eine gewisse Leibfeindlichkeit, die da uns auch behindert und diese Lebendigkeit nicht zulässt. Also für mich hat das wirklich ganz viel mit ganzheitlichem Leben zu tun, und da kann ich nur dazu zu ermutigen, wirklich ja selbst für sich auf die Spur zu kommen, wo finde ich das, was mich lebendig macht, und wo komme ich raus aus diesem für manchen wirklichen Teufelskreis, weil eben der sexuelle Druck so stark ist, dass sie sich wie in einem Kampf befinden. Und das ist schon wichtig, überhaupt ja in diesem Kampf nicht total zu vereinsamen und dann vielleicht doch eines Tages Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will.
Was dann auch Suchtformen annehmen kann, regelrecht.
Ja.
Muss man ja auch aufpassen. Ich danke unserer Hörerin, dass sie diese Nachfrage gestellt hat. Ich denke, es war für viele wichtig, das einfach auch nochmal zu hören. Kann man sich ja auch nicht allumfassend hier behandeln in dieser Stunde, aber vielleicht mal kurz angerissen hilft es vielleicht doch weiter.
Ja, dass vor allem dieses Feindbild verschwindet oder dieses ich als Single muss meine Sexualität töten. Da gibt es so eine nette Geschichte von Anselm Grün. Zu ihm kam eine Nonne und sagte, ich habe meine Sexualität getötet. Und er schreibt, so sah sie auch aus. Also diese Kraft der Lebendigkeit ins Leben integrieren.
Das ist sicher auch ein Punkt, wo man von mit und zur libertär Lebenden auch im Gespräch sein kann, die das eben auch gewählt haben als Lebensform. Für die gilt ja genau das Gleiche. Ich begrüße nun aus Berlin zugeschaltet, also aus Ihrer näheren Umgebung, Herrn Demuth. Grüße, Herr Demuth.
Schönen guten Tag. Hier ist Christian Demuth. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich wollte erzählen, ich bin also 61 Jahre alt, bin Single, bin nie verheiratet gewesen, kinderlos, bin auch Krankenpfleger, weil die Frau Pastorin erzählte, sie war auch Krankenschwester. Mhm. Da ist sicherlich auch vieles durch den Beruf gewesen, dass es mir also schwer war, da eine feste Partnerschaft einzugehen. Was aber mein Hauptproblem war, und deswegen kann ich heute sagen, bin ich vielleicht ganz froh, dass ich nie geheiratet habe. Ich bin trockener Alkoholiker seit 10 Jahren und hatte also mein ganzes Leben eigentlich durch Alkohol immer durch Höhen und Tiefen ziemlich versaut und war auch kurz vor einer Eheschließung, die dann, wie ich heute sage, Gott sei Dank vorher auseinandergegangen ist. Ich denke mal, es sollte so sein, weil ich wäre todunglücklich, wenn ich vielleicht eine Familie ruiniert hätte, vielleicht gewalttätig geworden wäre oder finanziell die Familie ins Unglück gestürzt hätte, Kinder vielleicht. Also vielleicht sollte es so sein. Ich denke manchmal heute, dass der liebe Gott mich vielleicht da irgendwo richtig geführt hat. Natürlich ist die andere Seite, dass ich manchmal heute auch mich ein bisschen einsam fühle. Klar, eine Partnerin fehlt mir schon, aber ich weiß auch, dass man das nicht erzwingen kann und dass auch alle diese ganzen unglücklichen Versuche, die ich auch früher gestartet habe, auch natürlich nicht zum Ziel führen. Zumal ich denke, je älter man wird, desto kritischer wird man natürlich auch. Das gilt natürlich auch für das Gegenüber. Und von daher ist es natürlich nicht so einfach. Dazu kommt, dass ich also auch heute ganz sicherlich auch eine christliche Partnerin wählen würde. Das ist schon sehr wichtig. Ich habe das früher alles gar nicht so ernst genommen, aber heute weiß ich das. Und ich denke aber, durch dieses Alleinesein, einsam in dem Sinne bin ich auch nicht. Ich habe durch mein Gebetsleben und durch die Bindung zur Kirche eben auch eine andere Perspektive für mein Leben bekommen und ich kann heute viele Lücken auch durch Gebet und sowas füllen. Ja, das ist vielleicht auch eine kleine Gnade, die mir da zuteil wird. Auf der anderen Seite sage ich mir, dadurch, dass ich ledig und alleine war, konnte ich mich zum Beispiel auch um meine Mutter intensiv kümmern und so. Das musste wahrscheinlich auch sein. Also was, unglücklich bin ich nicht.
Herr Demuth, das heißt, Sie lesen heute Ihr Alleinsein einfach nochmal mit einem anderen Blickwinkel, auch rückschauend verstehen viele auch Ihr Leben oft anders, als Sie es in dem Moment erleben, in dem Sie vielleicht es als schwer und schwarz erleben. Danke, dass Sie erzählt haben, Herr Demuth. Vielleicht, Frau Eichler, möchten Sie noch etwas auch sagen, noch irgendwo einhaken?
Ja, ich fand das jetzt, dass Herr Demuth ja auch sieht, was sein Gewinn ist. Und das ist, denke ich, schon auch ein Geschenk, wenn man das dann so in Dankbarkeit zurückblicken kann.
Das sagten Sie ja auch, der Schatz dieser Lebensform, des Singles-Sein, das fiel eben mal das Wort. Als was würden Sie denn den Schatz bezeichnen des Single-Daseins?
Ja, da sind doch viele Schätze verborgen, die jemand leben kann, der nicht in Verantwortung ist für eine Familie. Und ich glaube, dass das wichtig ist, gerade auch bei Singles, die sehr unter ihrem Stand leiden, dass die sich mal bewusst machen, auch welche Nöte sie nicht tragen müssen. Oder dass auch bewusst ist, wenn Sie den Eindruck haben, Sie verzichten auf ganz viel, dass Familie auch ein hoher Verzicht ist auf vieles. Aber ich glaube tatsächlich, dass die wirklichen Schätze des Single-Seins sich da entfalten, wo Single-Sein nicht gleich heißt, alleine mich durchs Leben kämpfen, sondern dass Singles angewiesen sind auf Gemeinschaft. Und ich glaube, dass uns vieles verloren geht, wenn wir als Einzelkämpfer unterwegs sind und unterwegs bleiben. Ja. Und dass da auch Schätze verloren gehen, weil es eine Überforderung ist, alleine das Leben zu bewältigen, alleine sich ein Zuhause zu geben. Das geht eigentlich nicht. Und dass die Schätze des Single-Seins sich da entfalten, wo wir in Gemeinschaft mit anderen das Leben teilen und wo wir einander Zugehörigkeit schenken.
Ja, ich danke nochmal Herrn Demuth für seinen Anruf. Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg in Berlin. Und vielleicht, Frau Eichler, überrascht es uns, wir haben eben schon ja festgestellt, eigentlich es sind hauptsächlich Frauen, die betroffen sind. Heute rufen viele Männer an. Auch jetzt wieder ein Herr aus Garmisch-Partenkirchen. Grüß Sie.
Ja, grüß Sie. Vielen Dank, möchte ich sagen, für den Vortrag, sehr aufschlussreich. Ich bin jetzt auch seit knapp 2 Jahren, 1,5 Jahre gut alleine, meine Frau gestorben. Wir waren 56 Jahre zusammen, hatten vor 6 Jahren eine goldene Hochzeit. Also es war ein harter Kampf, ein hartes Stück Brot. Und da bin ich heute auch noch nicht durch. Ich muss nicht unbedingt, es geht, Sie haben es angesprochen, Gesellschaft tut mir auch gut. Ich bin Christ und gehe in die Kirche vor der Messe oder nach der Messe, gibt immer Gelegenheit zu reden. Und mit dem Priester habe ich auch. Aber dann muss ich ja nach Hause wieder in die Wohnung und muss mir selbst kochen, mich selbst versorgen. Und das ist schon nicht wegen der Arbeit so, aber man hat keinen Mensch, wo man mal austauschen oder reden kann.
Vor allem, wenn man es dann eben so lange Zeit wie Sie, 56 Jahre, eben auch anders erlebt hat. Ja, ich denke, Frau Eichler, das ist jetzt nochmal auch eine ganz wichtige Gruppe, die Menschen, die verwitwet sind und sehr lange Zeit mit jemand anders zusammengelebt haben und nun plötzlich alleine da stehen.
Da wird ja nochmal deutlich, wie vielfältig die Gruppe ist, die so unter Single subsumiert wird. Und da ist es dann schon, wo ich finde, da können sich die verschiedenen Gruppen auch gegenseitig beschenken und befruchten, dass ja, zu uns kommen immer mal wieder in die Veranstaltungen Menschen nach dem Tod des Partners oder nach Trennung und sagen, ja, jetzt muss ich mal gucken, wie lebt man eigentlich alleine? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und dass ich denke, ja, andere tun es schon immer. Und da miteinander ins Gespräch zu kommen und einander zu bereichern, aber dann auch zu schauen, ja, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir nicht eben dieses Typische haben, dann gehe ich nach Hause und dann bin ich alleine und dann muss ich alleine mich bekochen und alleine alles machen. Wie können wir schon möglichst zeitig und möglichst selbstverständlich dahin kommen, dass wir sagen, ja, und wir teilen mit anderen das Leben und wir finden Möglichkeiten, dass wir nicht jeder alleine das machen, was man zusammen viel besser machen könnte. Also da auch in Gemeinden zu schauen, wie können wir den Sonntag gestalten, dass es eben nicht diesen Bruch gibt nach dem Gottesdienst, geht jeder alleine nach Hause.
Sicher ganz wichtiges Thema, gerade für diejenigen, die auch jemanden verloren haben. Genau, auch dann eben Wege zu finden, nicht immer in der Vergangenheit zu leben und stecken zu bleiben, sondern dann eben doch wieder zu sagen, gut, jetzt wieder in die Gegenwart zu kommen und die auch mit anderen Menschen teilen zu können. Sie haben gesagt, also erstmal danke ich auch unserem Hörer für seinen Anruf, auch Ihnen von Herzen, dass Sie gesegnet sein mögen in Ihrer jetzigen Lebensform. Jetzt, Sie haben gesagt, es gibt Veranstaltungen, die Sie veranstalten. Was gibt es da zum Beispiel?
Also das ist eine Angebotspalette, die sich gerade auch verbreitert. Also wir haben zum einen ganz klassische Angebote, die wir regional anbieten, wenn eine Gemeinde uns einlädt, dass wir einen Impulstag für Singles machen, für eine Region oder eine Stadt, oder dass wir eben Impulstage für Gemeinschaft, was dann nicht nur Singles ansprechen soll, sondern auch Verheiratete und Familien, die sagen, ja, also gemeinschaftliche Lebensformen, da muss es doch noch mehr geben als die klassischen Kommunitäten noch was anderes. Wir bieten Wochenenden an zu verschiedenen Themen. Und bei diesen Veranstaltungen ist schon das Gute, dass dann einfach erstmal Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation zusammen sind und von daher dann auch über Fragen sprechen können, die sonst so nicht Raum haben. Und es gibt verschiedene Regionalgruppen und dann auch in den Regionen Angebote. In manchen Städten gibt es Stammtische oder Open House. Das sind dann also so kleinere Angebote, die Leute aus unserem Netzwerk machen. Ja, und wir bieten an Seminare, wo es schwerpunktmäßig um Gemeinschaft geht, Gemeinschaftsgründung. Wie kann Gemeinschaft beginnen? Welche Formen von Gemeinschaft gibt es, um da dann auch ganz praktische Hilfen zu geben? Wie kann es denn nun sein, dass ich aus meinem anderthalb Zimmer Single-Haushalt in etwas anderes aufbreche, was gemeinschaftlich ist? Und da ist es uns wichtig, immer zu sagen, das heißt ja nicht, dass du dich, wenn du dich für Gemeinschaft entscheidest, dich gegen Ehe entscheidest. Oder dass du dich für Gemeinschaft erst auf den Weg machen kannst, wenn für dich klar ist, dass du nie heiraten wirst. Sondern es geht darum, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, ein erfülltes Leben zu haben und nicht einsam zu werden. Und das, sage ich immer, gemeinschaftliches Leben ist die beste Vorbereitung auf Ehe.
Ja, das ist ja wirklich so, dass man, wenn Menschen, die spät geheiratet haben, die merken ja, dass viele, wenn man dann zusammenkommt, so kleine Angewohnheiten hat, die sehr festgewachsen sind, schon wenn man sie schon so lange so gelebt hat oder zum Beispiel man nicht mehr gelernt hat, wirklich zuzuhören oder eigene Grenzen werden plötzlich heilig. Man ist gar nicht mehr fähig, seine eigenen Grenzen noch zu überschreiten, sondern meine Ruhepausen sein, die sind Gesetz. Also das sind ja alles so Sachen, die sich so einschleifen, wenn man lange alleine ist.
Genau. Und wenn jemand von 30 bis 50 alleine gelebt hat, ist die Chance, dass er mit 50 noch heiratet, relativ gering. Wenn jemand aber von 30 bis 50 in Gemeinschaft gelebt hat, dann sind die Chancen deutlich größer, dass die Gemeinschaftsfähigkeit, die Beziehungsfähigkeit, die Bindungsfähigkeit erhalten bleibt.
Eine andere Form von Gemeinschaft, die ich mir gut vorstellen kann, ist ja die, ich meine, ich bin jetzt verheiratet, habe Kinder, wir haben einige Freunde, die alleine leben, Freundinnen vor allem, wie Sie schon sagten. Und wir empfinden es oft als große Bereicherung, wenn diese es Zeit finden, mal eine Zeit bei uns mit uns zu verbringen. Mhm. Auf der einen Seite für diejenigen, auch einen älteren Herrn, den ich kenne schon, der auch eben immer schon fast allein gelebt hat, der ist dann fast wie so ein Onkel im Haus, der dann auch wirklich sehr tatkräftig zupackt oft und mal hier das andere übernimmt. Auf der anderen Seite, an Weihnachten war er zum Beispiel da, das Gefühl gehabt, dass an Weihnachten einfach für ihn schön war, nicht allein zu sein, sondern in Familie zu sein. Es war so eine regelrechte, also ich muss wirklich sagen, eine echte Win-Win-Lösung, wo beide Seiten wirklich sehr voneinander einander genossen haben.
Genau, das sind ja so die Kostbarkeiten auf dem Weg. Und da begegnen mir oft Singles, die sagen dann, ach, was du erzählst, Astrid, von euren Gemeinschaften, ja, das lebe ich ja mit meinen Freunden, bei denen fühle ich mich ganz zu Hause. Und dann frage ich oft zurück, wissen die das? Du fühlst dich bei ihnen zu Hause, das ist ja noch ein Unterschied, ob ich mich bei ihnen zu Hause fühle oder aber ob wir darüber gesprochen haben, dass wir einander wirklich dieses Zuhause geben. Und das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied, dass wir sagen, es macht eben diesen Unterschied, wirklich einander das auch zuzusagen, wir gehören zusammen. Und für Singles ist es ja gerade dann in Krankheitssituationen, das ist ein ganz kritischer Punkt. Weihnachten, Urlaub, Krankheit, das sind so die ganz kritischen Zeiten, abgesehen davon, was wird, wenn ich älter werde und alleine bin. Und wir haben zum Beispiel in unserem Netzwerk auch eine kleine gemeinschaftliche Lebenszelle, das ist eine Single-Frau und eine Familie mit 5 Kindern. Die waren schon länger befreundet, aber haben dann gesagt, auf ihrem Weg, angestoßen durch die Erfahrung der Single-Frau, ja, wir gehören zusammen. Wir besuchen einander nicht mehr, sondern wir sind bei dem jeweils anderen zu Hause. Und damals wohnten sie noch 15 Kilometer auseinander. Inzwischen wohnen sie in einer Reihenhaussiedlung Wand an Wand und gehören zusammen.
Ist dann wie jemanden in die eigene Familie aufnehmen, nicht? Man adoptiert sich dann gegenseitig.
Ja, aber eben gegenseitig. Stimmt. Also es ist nicht so, das ist auch so, oft bildet sich so ein Gefälle, so die Familie ist für die Singles da. Und dann sage ich, ja, Moment mal, aber die Singles können doch auch für die Familie da sein.
Und wie?
Das ist doch eine Gegenseitigkeit. Man schenkt einander Zugehörigkeit. Wir gehören zusammen.
Das heißt, das kann sein, eine Lebensperspektive für Singles, dass man sich einfach mal so umschaut, wo schlägt denn das Herz ähnlich, wo fühlt man sich gegenseitig beieinander zu Hause und da vielleicht nochmal nicht zu schüchtern zu sein, sondern einfach nachfragen, vielleicht könnte Gott da einen Weg vorhaben.
Ja, weil eben es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und da gibt es immer noch was anderes. Ich selbst bin ja auch Teil einer gemeinschaftlichen Lebenszelle und wir sind 4, ein Ehepaar und 2 Singlefrauen. Und wir wohnen jetzt auch nicht zusammen in einem Haus, aber wir gehören zusammen. Und was wir auch immer wieder favorisieren bei dem, wozu wir anregen, es auf Zeit zu vereinbaren. Wir vereinbaren es immer für ein Jahr. Dass wir für ein Jahr wieder sagen, ja, wir bleiben gemeinsam auf dem Weg. Und ich sage dann immer, und je länger wir das machen, immer wieder für ein Jahr, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir eines Tages sagen, wir werden zusammen alt. Aber ich ermutige dazu, jetzt erstmal die Gegenwart zu gestalten und die Zeit, die jetzt gerade ist. Und dann kann es ja immer noch sein, dass sich die Lebenssituation von einer Person verändert und sie heiratet und dann feiern wir fröhlich mit. Es ist oft so angstbesetzt, aber ich kann doch jetzt nicht bis zu meinem Tod oder so mich mit Leuten verbinden. Und dann sage ich eben, nee, aber fürs nächste halbe Jahr, fürs nächste Jahr. Und Schritt für Schritt weitergehen.
Vielen herzlichen Dank Ihnen, Astrid Eichler, für diese Sendung zum Thema Es muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles. Diesen Titel trägt auch ein Büchlein, das Sie geschrieben haben. Das ist im CM Verlag erschienen. Und Sie haben noch ein weiteres Buch geschrieben, zusammen mit einem Ehepaar. Das heißt, es gibt was anderes. Mhm. Gemeinschaftliches Leben für Singles und Familien, geschrieben von Eichler Wittmer Huber, heißt das Ehepaar Wittmer Huber. Das bekommen Sie ebenfalls beim SCM Verlag oder Sie rufen beim Radio Horeb Hörerservice an. Da sind die Titel dieser Bücher hinterlegt. Das ist die 08328 921 110. Also 08328 921 110 ist die Nummer des Hörerservices. Da bekommen Sie die Titel der beiden Büchlein, die Frau Astrid Eichler geschrieben hat. Die Internetseite der Initiative ist www.emwag.de, also wie es muss was anderes geben, emwag.de.
Net.
Ich korrigiere, www.emwag.net. Herzlichen Dank, Frau Eichler.
Ja, gerne.
Und danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Mitsprechen in dieser Sendung zum Thema Es muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles. Ich verabschiede mich. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche allen noch einen gesegneten Tag und vielleicht noch ein ganz kurzes Gebet ans Ende dieser Sendung. Frau Eichler.
Ich danke dir, Herr, unser Gott, dass du unser Leben siehst und dass du die Fülle des Lebens hast für jeden von uns. Und ich bete darum, dass die Fülle deines Lebens bei uns eindringt, unabhängig von unserem Lebensstand. Und ich bete, Herr, dass du denen, die allein und einsam sind und darunter leiden, dass du ihnen Perspektiven schenkst und dass du einen Aufbruch schenkst unter den Singles in unserem Land hin zu Gemeinschaft, dass wir einander entdecken, einander dienen und dass in unserem Leben Gestalt gewinnt, was du auf dem Herzen hast, dass wir bei dir zugehörig sind und einander diese Zugehörigkeit schenken. Danke für das, was du bereitet hast. Amen.
Amen.